Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unser Thema heute bei Einfach leben heißt Am Limit. Immer mehr Deutsche stecken in der Schuldenfalle. Bei mir im Studio ist Birgit Oppermann-Schramm von der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas. Frau Oppermann-Schramm, wie hoch sind denn die Schulden Ihrer Klienten im Schnitt?
Wir kommen so auf einen Schnitt von 80.000, wenn Sie mir die Frage so stellen. Wenn wir wirklich auch alle mit einbeziehen, also die mit etlichen Hunderttausenden, die gegenüberstellen, die vielleicht sogar noch unter 5.000 Euro Schulden haben, sind natürlich eher weniger. Ja, dann dürften wir auf die 80.000 kommen.
80.000, das ist ein ganz schöner Schuldenberg. Was man tun kann, um den abzutragen, darüber sprechen wir gleich weiter in der kommenden Stunde am Mikrofon. Katrin Schreiber. Fast ein Zehntel der Deutschen steckt finanziell in der Klemme. Rund 6,6 Millionen Bundesbürger sind überschuldet. Was das heißt, darüber sprechen wir heute bei Einfach Leben. Bei mir im Studio ist Birgit Oppermann-Schramm von der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas. Frau Oppermann-Schramm, was ist denn der Unterschied zwischen Schulden haben und überschuldet sein? Schulden hat man schließlich schnell, wenn man zum Beispiel eine Wohnung oder ein Haus kauft.
Also verschuldet, denke ich, sind natürlich viele, wie Sie sagen. Man kauft sich eine Wohnung oder ein Haus. Wer hat schon so viel Geld, um Immobilien voll finanzieren zu können und nicht auf Darlehen angewiesen zu sein? Man ist dann verschuldet. Ja, verschuldet, kann die Immobilie abbezahlen und kann aber trotzdem seine Lebenshaltung, vielleicht auch die Lebenshaltung der Familie dann noch mit finanzieren. Die Probleme tauchen dann auf mit einer Überschuldung, ja, was dann ganz konkret heißt, jemand ist nicht mehr dazu in der Lage, seine Verbindlichkeiten zu bedienen und auch noch seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ja, das ist der große Unterschied.
Was sind denn die häufigsten Auslöser für Überschuldung?
Häufige Auslöser sind Arbeitslosigkeit, Krankheit, Erwerbsunfähigkeit, Trennung und Scheidung, auch Familienzuwachs, sicher auch mangelnde finanzielle Allgemeinbildung. Hier im Großraum München ist oft ein Auslöser für eine Überschuldung, ja, sind Niedriglöhne in dem Kontext dieses Wohnungsmarktes, wo viel zu wenige bezahlbare Wohnungen angeboten werden, wo die Mieten einfach viel zu hoch sind, um die oft mit einem durchschnittlichen Einkommen noch finanzieren zu können.
Das heißt, es ist seltener eigentlich ein falsches Konsumverhalten.
Es ist immer auch wieder mit ein Thema bei uns in der Beratung, aber die Auslöser, die ich jetzt genannt habe, diese konkreten Lebensereignisse, und die sind in der Regel hauptsächlich Ursachen.
Ab welcher Höhe von Verschuldung ist es denn ratsam, sich Hilfe zu holen?
Ja, es ist schwer, da eine Höhe festzulegen. Ich würde sagen, ja, spätestens dann, wenn die Einnahmen nicht mehr ausreichen, um ja alle Verbindlichkeiten, alle Zahlungsverpflichtungen zu bedienen. Ja, also so der Satz, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist.
Dann sollte man zu Ihnen kommen.
Dann kann man durchaus schon mal in die Schuldnerberatung kommen. Ja, man muss nicht erst warten, bis die Überschuldung so hoch ist, dass wir nur noch ein Insolvenzverfahren beantragen können.
Wie die ersten Schritte aussehen, um aus der Schuldenfalle wieder rauszukommen, wenn man mal drinsteckt, darüber sprechen wir gleich weiter.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Beratung rund um Körper, Geist und Seele.
Mehr als 3 Millionen deutsche Haushalte sind überschuldet. Das heißt, sie können ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen, ohne dabei die eigene Grundversorgung zu gefährden. In unserer Sendung sprechen wir heute über Wege aus der Schuldenfalle. Bei mir im Studio ist Birgit Oppermann-Schramm von der Schuldnerberatung der Caritas. Frau Oppermann-Schramm, wie sieht denn normalerweise so ein erstes Gespräch bei Ihnen aus, wenn ein Klient zu Ihnen kommt? Wie ist das aufgebaut?
Ich denke, es ist für alle, die sich an die Schuldnerberatung wenden, wichtig, den Entschluss zu fassen, also wirklich schuldenfrei werden zu wollen und die Ausdauer und die Disziplin zu entwickeln, alles wirklich Notwendige zu tun, um an der eigenen Entschuldung mitzuwirken. Auch versuchen, sich einen Überblick über die Schuldensituation zu schaffen, schon mal Unterlagen ordnen. Zum Ersttermin. Voraussetzung ist, dass die Klienten einen Haushaltsplan, den sie vorab von uns zugeschickt bekommen, bearbeitet haben und eine Gläubigerliste, wo alle Gläubiger, bei denen Schulden bestehen, eben möglichst aufgelistet sein sollen. Das Vermögen der Klienten ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, diese Aufgaben zu erfüllen. Es gibt natürlich auch schlichtweg Klienten, die dazu nicht in der Lage sind. Dann bieten wir natürlich entsprechende Unterstützung an. Ja, was sein kann, dass Ehrenamtliche mit einbezogen werden, die helfen, diese Formulare zu bearbeiten, Gläubigerlisten zu erstellen, die auch mithelfen, Ordnung in einem großen Chaos von Unterlagen mit den Klienten gemeinsam zu schaffen, weil die vielleicht einfach den Überblick nicht mehr allein bekommen können.
Das heißt, Ordnung schaffen wäre einer der ersten Schritte, um aus der Schuldenspirale wieder rauszukommen. Ordnung in seine Unterlagen und seine Rechnungen. Wie sehen denn die weiteren Schritte aus?
Ja, in der Schuldnerberatung geht es natürlich um das Prüfen der Forderungen. Wir prüfen, ob die Forderungen der Gläubiger berechtigt sind. Wir helfen beim Geltendmachen von eigenen gesetzlichen Ansprüchen, wenn es zum Beispiel um Sozialleistungen geht. Wie bereits gesagt, wir helfen natürlich auch bei der Haushaltsplanung, ja, bei der Planung des eigenen Budgets. Wir helfen auch bei der Verhandlung mit Gläubigern. Thema gerade in der Erstberatung ist auch die persönliche Lebenssituation. Wir helfen bei persönlichen Problemen, die in Zusammenhang mit der Schuldensituation stehen. Die Frage ist ja immer, was hat die persönliche Lebenssituation zu tun mit den Schulden? Was sind die Verursacher der Schulden? Wo ist die Überschuldung begründet? Da versuchen wir nach Lösungen mit den Klienten zusammen, auch nach Erklärungen.
Sie schauen sich also nicht nur die finanziellen Probleme an, Sie schauen sich auch das persönliche soziale Umfeld an. Wo liegen denn da meistens die Probleme?
Es ist sehr, sehr unterschiedlich, sehr individuell. Wir haben jetzt zuerst bereits gesprochen über die Ursachen einer Überschuldung. Da geht es natürlich wieder um die Gründe, ja, Arbeitslosigkeit, Trennung, Scheidung, Kinder, persönliche Probleme an der Arbeitsstelle, mit sich selber, psychische Probleme. Es können auch Suchtprobleme sein, die mit einer Überschuldung bewirkt haben. Also es kann sehr, sehr vielfältig sein. Es ist ein sehr komplexes Thema, wie die einzelnen Faktoren natürlich sich gegenseitig beeinflussen.
Wie viel Zeit brauchen denn Ihre Klienten durchschnittlich, um ihren Schuldenberg wieder abzutragen, bis sie schuldenfrei sind tatsächlich dann?
Da ist es auch schwer, eine Zahl zu nennen. Es gibt Klienten, wo wir eine kurze Zusammenarbeit haben und da eine Entschuldung schaffen, heißt einige Monate. Und es gibt natürlich andere Klienten, wo es darum geht, die Voraussetzungen für ein Insolvenzverfahren zu schaffen, was oft schon eine geraume Zeit braucht, um darauf hinzuarbeiten, um die Lebenssituation so abzusichern, dass keine neuen Schulden entstehen, um dann wirklich auch das Insolvenzverfahren anmelden zu können. Das Verfahren dauert dann 6 Jahre. Es gibt dann sogar noch Möglichkeiten, dass verlängert wird unter bestimmten Bedingungen. Also es kann auch etliche Jahre dauern, ja, also auch weit über 6 Jahre.
Wie dieser drastische Schritt des Privatinsolvenzverfahrens genau aussieht und für wen er schließlich in Frage kommt, darüber sprechen wir gleich weiter nach den Nachrichten.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Bereits zur Monatsmitte geht das Geld aus, die Rechnungen stapeln sich und Zinsen müssen bezahlt werden. Immer mehr Deutsche kennen das, sie stecken in der Schuldenfalle. Was tun, wenn ich überschuldet bin? Darüber sprechen wir heute in unserer Sendung. Bei mir im Studio ist Birgit Oppermann-Schramm von der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas. Frau Oppermann-Schramm, Sie haben vorhin bereits den Punkt Privatinsolvenz angesprochen. Was ist eine Privatinsolvenz denn genau? Wie läuft die ab?
Eine Privatinsolvenz funktioniert folgendermaßen. Ein Verbraucher erklärt mit einem Insolvenzantrag gegenüber dem zuständigen Gericht seine Zahlungsunfähigkeit, legt mit dem Antrag dar, dass sie oder er in Anbetracht der bestehenden Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht dazu in der Lage ist, die eigenen Verbindlichkeiten zu bedienen. Ergänzend zum Insolvenzantrag wird natürlich im Regelfall Antrag auf Restschuldbefreiung gestellt. Ja, es soll ja nicht nur gemeldet werden, ich bin zahlungsunfähig, sondern der Sinn eines Verbraucherinsolvenzverfahrens ist für die Verbraucher natürlich von den Restschulden, die nach Ablauf von 6 Jahren noch bestehen, befreit zu werden. Ja, und außerdem muss natürlich in den meisten Fällen ein Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten gestellt werden. Es ist klar, ein Insolvenzverfahren kostet Geld. Die Gerichtskosten sind zu bezahlen. Die Verbraucher, die Insolvenz anmelden, haben in der Regel kein eigenes Vermögen mehr oder so andere Möglichkeiten, um diese Gerichtskosten bezahlen zu können, und deshalb eben ganz wichtig dieser Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten. Ansonsten wird das Verfahren schlichtweg nicht eröffnet.
Ab wann kommt denn eine private Insolvenz in Frage? Ab welcher Summe? Wer ist so ein guter Kandidat für so ein Privatinsolvenzverfahren?
Erfahrungswerte sind natürlich, dass man versucht, bei Schulden ja im unteren Bereich, ich sage jetzt mal 2, 3, vielleicht auch noch 4.000 Euro, andere Möglichkeiten zu finden. Man muss sich eben mal überlegen, die Verfahrenskosten für so ein Insolvenzverfahren belaufen sich ja doch um die circa 2.000 Euro. Die Vorstellung, dann bei ebenso 2.000 Euro dann Insolvenzverfahren anzumelden, ist eher abwegig. Und da gibt es auch Gerichtsentscheidungen, dass solche Verfahren dann auch nicht eröffnet werden. Ja? Mhm. Der Regelfall ist dann natürlich ja schon einige 1.000 Euro. Ich denke, ich brauche jetzt nicht zu sagen, wenn jemand etliche zigtausend oder einige hunderttausende Euro Schulden hat, dass der Weg zum Insolvenzverfahren dann natürlich der richtige sein kann, wenn die Vermögenssituation natürlich auch gegen Null geht.
Ein Privatinsolvenzverfahren ist ja auch eine Möglichkeit, eine Pfändung abzuwenden. Ganz generell, bei einer verschuldeten Person, wann darf denn da gepfändet werden?
Es gibt da natürlich eine Rechtsgrundlage, die ist festgelegt in der Zivilprozessordnung. Der Eingangssatz ist 1050 Euro, das heißt Einkommen, Nettoeinkommen unter 1050 Euro, davon darf nichts gepfändet werden. Und alles, was darüber geht, dann eben entsprechend dieser Tabelle, wo ich eben gerade die Rechtsgrundlage genannt habe. Der Pfändungsbetrag ist natürlich abhängig, also nochmal von der Höhe des Nettoeinkommens und, was ganz wichtig ist, und bestehenden Unterhaltsverpflichtungen. Ja, also es ist natürlich die Pfändbarkeit entsprechend höher bei Leuten, die keine Unterhaltsverpflichtungen haben, und entsprechend niedrig bei jemandem, der mehrere Kinder hat.
Haben Sie oft Klienten, die zu Ihnen in die Schuldnerberatung kommen, die sagen, bei mir ist jetzt gerade eine Pfändung angedroht worden? Ist das so ein auslösender Moment, um zu Ihnen in die Beratung zu kommen?
Ja, ist sehr oft. Ja, dass die Leute dann erst wirklich einsehen und aufmerksam werden, dass sie echt ein finanzielles Problem haben. Das Vermeidungsverhalten, was vorher vielleicht oft noch sehr dominiert hat, also dann wirklich auch aufgegeben wird. Ja, eine Pfändung zu haben, zum Beispiel eine Kontopfändung, heißt ja schlichtweg, ich bekomme kein Geld mehr von meinem Konto. Ja, ich kann kein Geld mehr abheben, ich kann keinerlei Überweisungen mehr tätigen. Ich bin finanziell völlig außen vor, ich bin völlig lahmgelegt. Ja, also ich muss mir da jetzt wirklich helfen lassen, sonst geht nichts mehr.
Also wenn es so weit gekommen ist schon mal, dann wird die ganze Situation schwierig, da noch schnell einzuschreiten. Generell Schulden, Überschuldung und Pfändung, das sind alles Themen, mit denen sich Jugendliche eigentlich überhaupt nicht befassen sollten. Trotzdem, die jugendlichen Schuldner, die nehmen seit Jahren zu. Schuld daran sind teure Handyrechnungen zum Beispiel. Über jugendliche Schuldner, da sprechen wir gleich weiter drüber.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebensfragen mit Katrin Schreiber.
Ein Leben im Minus. Dieses Gefühl kennen immer mehr Jugendliche. Schicke Handys, iPods, Markenklamotten. Die Verlockungen sind vielfältig und groß. Und die Banken räumen bereits 18-Jährigen hohe Dispokredite ein. In unserer Sendung sprechen wir heute über Wege aus der Schuldenfalle. Bei mir im Studio ist Caritas Schuldnerberaterin Birgit Oppermann-Schramm. Frau Oppermann-Schramm, warum können sich denn Schüler und Berufsanfänger inzwischen so schnell verschulden?
Ja, ich denke, die Möglichkeiten und Verlockungen, die sind in den letzten Jahren immer größer geworden. Offensive Werbestrategien, die speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtet sind, werden natürlich immer mehr ausgebaut. Bedürfnisse werden suggeriert, Kauflust dadurch erzeugt. Gruppendruck entsteht, bestimmte Dinge haben zu müssen. Ja, die typischen Statussymbole, Sie haben sie bereits genannt. Na, es geht um die teuren Smartphones, es geht um IT-Geräte, es geht um andere Konsumgüter, die eben in dieser Altersgruppe gerade in sind und die man natürlich unbedingt haben muss, um dazuzugehören.
Wir haben uns mal unter den Münchner Jugendlichen umgehört, für was sie sich vielleicht eventuell schon verschuldet haben.
Dass ich mir irgendwie von meinen Geschwistern oder von Freunden so Geld geliehen habe und es dann nicht so schnell zurückgegeben habe oder so.
Also ich habe mich noch nie verschuldet, weil ich bin Studentin. Ich gebe das Geld aus, was ich habe und mehr gebe ich einfach nicht aus.
Also ich habe mich, wenn, dann nur bei meinen Eltern verschuldet. Also, dass sie mir das Geld geliehen haben und ich habe es nachher von meinem Taschengeld zurückgezahlt im nächsten Monat.
Also Schulden innerhalb der Familie oder im Freundeskreis, können sich Minderjährige auch bei Banken, Handyanbietern etc. verschulden?
Nein, können sie nicht. Diese Verträge, also von Banken, da geht es ja um Darlehensverträge, in der Hauptsache bei Handyanbietern um die Handyverträge, die ja meistens über 1 oder 2 Jahre abgeschlossen werden. Und das ist nur möglich für Volljährige. Ja, also da kann kein Minderjähriger selber einen Vertrag abschließen, aber eben wieder diese Variante. Ein anderer Volljähriger übernimmt dann diesen Handyvertrag, unterschreibt für diesen Handyvertrag und die Vereinbarung ist dann, ja, es ist nur pro forma, du unterschreibst mir dann und ich zahle natürlich, keine Frage. Und das Problem entsteht dann, wenn das keine Frage, ich bezahle dann natürlich regelmäßig die Gebühren, dann eben nicht möglich ist, weil sich einer vielleicht grundlegend verschätzt hat in seinen finanziellen Möglichkeiten.
Wer haftet denn dann? Haften dann die Eltern?
Haften bei Verträgen immer die Vertragsunterzeichner. Wenn es die Eltern sind, dann haften die Eltern.
Und wenn mein minderjähriges Kind zum Beispiel im Internet einkaufen war, einfach dort die entsprechenden Häkchen gesetzt hat, hafte ich dann am Ende für die Rechnung oder gibt es da eine Möglichkeit, aus diesem Vertrag wieder rauszukommen?
Es kommt auf die Höhe der Zahlungsverpflichtungen an. Es gibt ja diesen sogenannten Taschengeldparagraphen. Das heißt, Kinder und Jugendliche können im Bereich von Beträgen, die sie aus Taschengeld bekommen, auch Einkäufe tätigen. Ja, wenn sie darüber hinausgehen, dann ist es natürlich eine andere Sache. Dann brauchen sie die Zustimmung der Eltern. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Es hat sich ein Jugendlicher eine Digitalkamera gekauft, hatte ich letztens in der Beratung und die sollte bezahlt werden. Die Eltern waren aber der Meinung, nee, also das muss jetzt wirklich nicht sein, die Digitalkamera 300 €. Er hat ja bereits eine, die vielleicht jetzt nicht so luxuriös ist, aber das Ding funktioniert noch und das sollte doch reichen für einen 15-Jährigen. Mhm. Und haben sich dann auch entsprechend beraten lassen. Natürlich können die Eltern darauf bestehen, dass der Händler die Ware zurücknimmt. Kaufverträge in der Höhe sind schwebend unwirksam, bis Eltern ihre Zustimmung erteilen. Und wenn Eltern ihre Zustimmung nicht erteilen, dann ist dieser Kaufvertrag nie zustande gekommen.
Was man ganz generell bei einem Vertragsabschluss beachten sollte, darüber sprechen wir gleich weiter.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebensfragen mit Katrin Schreiber.
Am Limit. Immer mehr Deutsche stecken in der Schuldenfalle. So heißt unser Thema heute bei Einfach Leben. Wir haben gerade gesprochen, vor allem über Jugendliche in der Schuldenfalle. Viele Jugendliche geraten vor allem durch ihre Handyverträge in die Schuldenfalle. Frau Oppermann-Schramm, was sollte man denn beachten beim Abschluss von Handyverträgen oder Leasingverträgen?
Handyverträge für die jungen Erwachsenen ab 18. Ja, unter 18 kann man ja noch keinen Handyvertrag abschließen. Wichtig sind natürlich die Kosten zu beachten. Ja, kann ich die Kosten tragen? Passt das in mein Haushaltsbudget? Die Laufzeit ist natürlich ein weiteres Kriterium. Wie lange will ich mich festlegen? Will ich eher flexibler sein oder will ich jetzt wirklich einen Vertrag für 24 Monate abschließen? Wichtig ist vor allem, dass die Vertragskonditionen dem eigenen Telefonier- und Anwendungsverhalten, sage ich jetzt mal, wirklich entsprechen. Es nützt nichts, nur eine Flatrate fürs Inland zu buchen, wenn ich ständig ins Ausland telefoniere und mir dadurch horrende Telefonrechnungen dann monatlich aufhalse. Ja, also in diesen Fällen dann wirklich darauf achten von Anfang an, dass ich die richtigen Vertragskonditionen mit meinem Vertrag buche oder dass ich einen entsprechenden Vertrag habe, wo ich während der Laufzeit dann auch die Schwerpunkte wechseln kann. Anderes Argument ist sicher, viele junge Leute, ja, die Internet-Flats, die natürlich meistens auf ein eher hohes Datenvolumen bezogen sein sollen, wenn man sich nicht ja beim ständigen Runterladen von Filmen und Spielen aus dem Netz dann horrende Kosten aufhalsen möchte. Also Thema ist einfach, wofür benutze ich mein Smartphone? Ist es ja meistens in der Hauptsache, was brauche ich um die Kosten, welche Flatrate zum Beispiel brauche ich, um meine Kosten möglichst gering zu halten. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein.
Was sollten denn Eltern beachten, wenn sie zusammen mit ihren Kindern Handyverträge abschließen?
Wir raten Eltern und auch Kindern und Jugendlichen Prepaid-Karten zu benutzen. Die Eltern müssen nicht für ihre Kinder Handyverträge abschließen. Es gibt mittlerweile so vielfältige, sehr günstige Prepaid-Angebote, die man wirklich nutzen sollte. Man ist jederzeit flexibel mit diesen Prepaid-Karten. Es Kinder und Jugendlichen laufen nicht Gefahr, dass sie sich unnötig verschulden, was bei irgendwelchen Verträgen, die sie natürlich fortlaufend nutzen können, ohne finanzielle Begrenzung meist durchaus sein kann.
Gibt es denn rechtliche Möglichkeiten, vorzeitig Verträge zu kündigen, um sich nicht weiter verschulden zu müssen?
Nee, da gibt es in der Regel keine Möglichkeiten. Verträge haben ihre festgelegte Laufzeit. Die Laufzeit wurde bei Vertragsabschluss mit unterschrieben und die Anbieter sind nicht dazu bereit, da vorzeitig zu kündigen. Also da gibt's keine Kulanzen, habe ich so noch nicht erlebt. Die einzige Möglichkeit, um aus dem Vertrag rauszukommen, ist eben fristgerecht zu kündigen, fristgerecht zum Vertragsende, um zumindest zu vermeiden, dass es eine automatische Weiterverlängerung des Vertrages dann nach Ablauf auch noch gibt.
Also Handyverträge können gefährlich sein. Über weitere gefährliche Verträge, was es da noch gibt, da sprechen wir gleich weiter drüber nach den Nachrichten.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Willkommen zurück zur zweiten Stunde von Einfach Leben. Unser Thema lautet heute Am Limit, immer mehr Deutsche stecken in der Schuldenfalle. Bei mir im Studio ist Birgit Oppermann-Schramm von der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas. Frau Oppermann-Schramm, die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt seit Jahren. Unserer Konjunktur geht es eigentlich gut. Warum nimmt denn Ihr Klientel dann nicht ab?
Darauf lässt sich sicher nicht eine pauschale Antwort geben. Wir sind hier in München, haben eine katastrophale Wohnungsmarktsituation. Es gibt fast nur noch Mietwohnungen, die unheimlich teuer sind, die sich viele auch mit einem Durchschnittseinkommen nicht mehr leisten können. Der soziale Wohnungsbau wurde weitestgehend eingestellt. Da wäre der Bedarf sehr hoch, um da Entspannung zu schaffen, um da günstigen Wohnraum wieder anbieten zu können und um so auch eine Voraussetzung zu schaffen, dass sich vor allem Geringverdiener nicht zwangsläufig verschulden müssen, um schlichtweg ihr Leben finanzieren zu können, ja, ihre Lebenshaltung, ihre Miete noch finanziert zu bekommen.
Wo neben dem Wohnungsmarkt und den hohen Mieten die größten Schuldenfallen lauern und was man beim Immobilienkauf beachten sollte, darüber sprechen wir gleich weiter in dieser Stunde. Am Mikrofon Katrin Schreiber.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebensfragen mit Katrin Schreiber.
Ein Leben am Limit. Am Limit des Dispo-Kredits. Dieses Gefühl kennen immer mehr Deutsche. Wir sprechen heute bei Einfach Leben über Wege, den Schuldenberg abzubauen und die größten Schuldenfallen zu vermeiden. Bei mir im Studio ist Caritas Schuldnerberaterin Birgit Oppermann-Schramm. Frau Oppermann-Schramm, eine dieser Schuldenfallen, könnte ich mir vorstellen, sind die hohen Dispo-Kredite, die die Banken vergeben. Wie hoch sollte denn so ein Dispo in der Regel sein?
So ein Dispo-Kredit wird in der Regel vergeben in Höhe vom Zweifachen bis Dreifachen des Monatsverdienstes. Es steht natürlich jedem frei, dieses Angebot nicht anzunehmen. Man muss kein Kreditangebot annehmen und man muss auch, selbst wenn ein Dispositionskredit auf dem Konto eingeräumt wird, man muss ihn ja nicht nutzen. Und man muss vor allem nicht bis zum Limit gehen.
Vergeben die Banken vielleicht ganz gerne hohe Dispo-Kredite?
Ja, es gibt da natürlich bestimmte Banken, ja, deren Namen natürlich nicht genannt werden dürfen, aber die dafür bekannt sind, sehr freigebig und sehr hohe Dispositionskredite zu vergeben an Leute, die wirklich eine unsichere Einkommenssituation haben. Ja, doch, das muss man so festhalten. Und das sind oft dann die Banken, die dann natürlich oft vermehrt bei den Insolvenzanträgen auf den Gläubigerlisten erscheinen.
Was einem die Banken ja auch ganz gerne anbieten, sind Kreditkarten, verschiedene. Wann machen Kreditkarten überhaupt Sinn und wie sollte man mit Kreditkarten umgehen?
Kreditkarten, das Plastikgeld. Es ist natürlich Standard, mit Kreditkarten zu bezahlen. Ja, wer hat denn schon immer genügend Bares einstecken, wenn man gerade unterwegs ist und irgendwas bezahlen muss? Ja, ich denke, das ist eine sehr flexible Zahlungsmöglichkeit. Natürlich liegt es auch an dem Einzelnen, da wieder den Überblick zu behalten, den Überblick über die eigenen Ausgaben und da wirklich auch sich selber, ja, das eigene Ausgabeverhalten reflektieren, im Zweifelsfall wirklich auch Buch führen über die Ausgaben, ja, auf alle Fälle natürlich die Kontoauszüge regelmäßig kontrollieren, um den Überblick nicht zu verlieren.
Gerade in den USA ist es ja ein beliebtes Spiel, Beträge auf verschiedene Kreditkarten zu splitten und da hat man schon mal gerne so in seinem Geldbeutel, wenn der aufgeht, 10 bis 15 Kreditkarten. Ist das eine Erfahrung, die Sie inzwischen auch hier in Deutschland machen?
Durchaus, vielleicht nicht in der Vielzahl, wie es in den USA ja wohl üblich ist, aber es gibt natürlich immer wieder Klienten, die etliche Kreditkarten benutzt haben und da wirklich mit Geld rumjongliert haben, ja. Das heißt, das eine Loch ist entstanden, weil ich die eine Kreditkartenrechnung nicht bezahlt habe und habe dann von dem nächsten Unternehmen die Kreditkarte beansprucht, um da wieder Rückzahlungen zu leisten, um keine Sperre zu bekommen. Ja, also solche Transaktionen funktionieren ja durchaus immer eine gewisse Zeit und irgendwann bricht das Kartenhaus dann wirklich vollkommen zusammen. Ja, da gibt's dann 3, 4, 5 Kreditkarten und die sind dann über Limit und die werden dann auch gesperrt.
Also unzählige Kreditkarten sind ein gefährliches Pflaster. Was auch ein gefährliches Pflaster ist, sind schufa-freie Verträge. Schufa-freie Kreditverträge. Worum es sich dabei handelt, darüber sprechen wir gleich weiter.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebensfragen mit Katrin Schreiber.
Immer mehr Deutsche stecken in der Schuldenfalle. Darüber sprechen wir heute in unserer Sendung Einfach leben. Besonders häufig werden Schulden ja auch beim Kauf einer Immobilie gemacht. Frau Oppermann-Schramm, was muss man denn beachten, damit aus den Schulden beim Immobilienkauf dann keine Überschuldung wird?
Ganz wichtig ist natürlich, bevor man sich entscheidet, eine Immobilie zu kaufen, ein Haushaltsplan. Der sollte langfristig angelegt sein. Thema die Einnahmensituation. Woher kommen die Einnahmen? Wer hat Einnahmen? Zumindest mittelfristige Einnahmen planbar auf die nächsten Jahre. Das sollte möglich sein, diese Größen so festzulegen. Ebenso feste Ausgaben, ja, also die wirklich genau definieren und festlegen und dann eben entsprechend gegenüberstellen. Die Frage, wie viel Geld aus dem eigenen Budget steht zur Verfügung, um einen Immobilienkredit abzahlen zu können.
Oft wird eine Immobilie ja auch als Anlageobjekt erworben. Was muss man denn da beachten und vor allem, wo findet man einen guten und vertrauenswürdigen Anlageberater?
Immobilien als Anlageobjekte, da gibt's in der Schuldnerberatung viele Fälle, wo Klienten schlichtweg falsch beraten wurden. Wo die Leute Vertrauen auf die Beratung, sich als Kapitalanlageobjekte irgendwelche Eigentumswohnungen gekauft haben. Intention war vielleicht, ich möchte Steuern sparen oder ich möchte meine Alterssicherung aufbessern. Und dann kam raus, dass diese Immobilien zum Beispiel Schrottimmobilien sind, ja, kaum bewohnbar waren, nur kurzzeitig bewohnbar waren. Es mussten oft schon von Anfang an hohe Renovierungskosten investiert werden, um überhaupt weiter vermieten zu können. Das war natürlich finanziell überhaupt nicht einkalkuliert. Oder diese scheinbar lukrativen Anlageobjekte befinden sich in Gegenden, wo einfach niemand eine Wohnung sucht, ja, wo es ein maßloses Überangebot auf dem Wohnungsmarkt gibt, was man sich natürlich kaum vorstellen kann, wenn man so wie hier aus dem Großraum München kommt.
Was wäre Ihr Tipp, um einen guten Anlageberater zu finden, dem man vertrauen kann?
Eine Orientierung ist sicher die eigene Hausbank, wenn man schon längere Jahre dort Kunde ist. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man sich nicht auf blindes Vertrauen stützt gegenüber einem Anlageberater. Also wirklich selbst initiativ werden, ja, sich selber diese Immobilien anschauen, ja, wirklich vor Ort anschauen, nicht einfach aus dem Katalog kaufen mit einer gewissen naiven Vorstellung, dass das schon alles so sein wird, wie es auf dem Bild abfotografiert ist, ja. Also da wirklich sehr vorsichtig sein und sich selber vor Ort überzeugen, ja, auch selber erkundigen, ob solche Objekte zu vermieten sind und zu welchen Preisen. Also sich wirklich selber den Überblick über den Markt verschaffen.
Thema Immobilie, was macht man denn, wenn man eine Immobilie, eine Wohnung, ein Haus geerbt hat vielleicht und das ist noch gar nicht abbezahlt?
würde ich wieder sagen, kommt drauf an, wo dieses Haus steht. Es ist ja grundsätzlich so, wenn man jetzt hier vom Großraum München wieder ausgeht, mit der hohen Nachfrage nach Immobilien, die ja immer weiter steigt, so ist nun mal die Marktsituation, kann man durchaus annehmen, also auch eine noch verschuldete Immobilie gewinnbringend verkaufen zu können. Ja. Ja. Thema ist ganz einfach abchecken. Ja. Aktueller Stand der Verschuldung, Darlehensstand, was auch immer. Und dem gegenüberstellen dem Wert der Immobilie. Ne. Es ist ja nicht schwer, eine Einwertung einer Immobilie zu bekommen. Verkehrswert, Gutachten kann schnell erstellt werden oder irgendwelche Maklerbüros, die meisten machen das sogar kostenfrei und erstellen eine Einwertung.
Also Augen auf beim Erben und ganz genau hinschauen, was da kommt.
Ja, auf jeden Fall.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Beratung rund um Körper, Geist und Seele.
Immer mehr Deutsche können ihre Schulden nicht zurückzahlen. Rund 3 Millionen Haushalte sind überschuldet. Wir sprechen heute bei Einfach Leben darüber, wie man die größten Schuldenfallen vermeiden kann und wie man einmal entstandenen Schuldenberg wieder abtragen kann. Frau Oppermann-Schramm, welche Verträge sollte man eigentlich auf keinen Fall unterschreiben, um eine Überschuldung zu vermeiden?
Ja, Verträge, mit denen man sich eigentlich nur weiter überschulden kann, sind zumeist diese sogenannten schufafreien Kredite. Ja, da gibt's ja etliche Anbieter, die dann werben mit Schnellkredit in 2 Minuten in diversen Internetanzeigen zum Beispiel, ne? Mhm. Oder wir geben Ihnen jederzeit Kredite. Die Höhe legen Sie selbst fest. Informieren Sie sich jederzeit unverbindlich und dann die Kontaktdaten. Also solche Anzeigen deuten auf einen unseriösen Darlehensgeber hin und da kann man wirklich nur davon abraten. Diese schufafreien Kredite sind zumeist nur sehr, sehr teuer zu haben, also mit wirklich überteuerten Zinsen kaum tragbar sind, bewegen sich oft am Rande der Sittenwidrigkeit oder sind sittenwidrig. Also diese Verträge sollte man wirklich vermeiden. Bei mir war gestern in der Beratung ein Mann, der ja die Idee hatte, seine derzeitige Überschuldung eben zu kompensieren mit einem, ja, er nannte es einen Schnellkredit. Ja, da kann man einen Schnellkredit haben. Man muss dann nur eben den Antrag stellen. Dann prüft dieser Darlehensgeber und würde zusichern, dass dann innerhalb von kürzester Zeit eben eine bestimmte Summe ausgezahlt wird. Ja, natürlich habe ich gewarnt davor und davon abgeraten, diesen Kredit aufzunehmen. Bei diesen Krediten ist es übrigens oft auch so, dass vorab Vermittlungsgebühren verlangt werden, Abschlussgebühren, was auch immer, also einige 100 Euro zu zahlen sind. Und dann werden Kredite überhaupt nicht gegeben. Dann kommt dann ein Absageschreiben, wo dann sinngemäß so in etwa drinsteht. Leider haben unsere Recherchen doch ergeben, dass wir Ihnen den von Ihnen geforderten Kreditrahmen nicht zur Verfügung stellen können. Und wir bedauern und danke. Und in der Anlage befindet sich die Rechnung für unsere Auslagen und Recherchen, die wir gemacht haben. Ja, also einfach Finger davon lassen, ist unseriös.
Man zahlt also für die Vermittlung eines Kredites oder für die Überprüfung des Kredites mehrere 100 Euro, bekommt den dann gar nicht, sagen Sie?
Ja.
Sie hatten von sittenwidrigen Zinsen auch gesprochen. Was sind denn so Zinsen im Moment, die im Rahmen liegen?
Da lässt sich kaum ein pauschaler Betrag festlegen. Die das Zinsniveau wird ja festgelegt bei dem einzelnen Kredit in Abhängigkeit von den Sicherheiten, die ein Kunde bieten kann. Heißt, je weniger Sicherheiten jemand bieten kann, desto höher setzt die Bank die Kreditzinsen an, weil sie ja durchaus mit dem eigenen Risiko rechnen muss. Bei dem derzeitigen Zinsmarkt müsste man einfach sagen, naja, so circa 15%, das wären schon sehr hohe Zinsen. Wenn ich mir in der Beratung welche anschaue, die so circa 4-5 Jahre alt sind, wo 15% aber durchaus eher ein günstigeres oder Angebot war oder sich eher so im mittleren Angebotsbereich bewegt hat. Es ist einfach sehr marktabhängig, welches Zinsniveau als niedrig, mittel oder hoch einzustufen wäre.
Schufa-freie Verträge als Schuldenfalle hatten wir jetzt gerade. Eine weitere Schuldenfalle sind ja sogenannte Abo-Fallen. Wie tappt man da denn rein?
Die Abo-Fallen, ja. Im Internet ein Angebot nutzen. Dort kommen die meisten Abo-Fallen natürlich vor. Also ein Angebot, das scheinbar kostenfrei ist und ohne es zu wissen, sich damit in einen Vertrag reinmanövrieren, der zum Zahlen verpflichten soll. So oder so ähnlich gestaltet sind ja die meisten Abo-Fallen. Der Gesetzgeber hat ja versucht, diesen Abo-Fallen einen Riegel vorzuschieben. Es gab ja eine Gesetzesneuerung zum August dieses Jahres und ja, der Gesetzgeber wollte mit der sogenannten Button-Lösung eben Sicherheit schaffen. Ich erkläre einfach mal kurz. Sinngemäß wurde festgelegt, dass unmittelbar in der Nähe eines Bestellbuttons zum Beispiel alle Kosten dezidiert aufgelistet sein müssen und dieser Bestellbutton muss auch eindeutig beschriftet sein. Ja, muss zum Beispiel draufstehen, zahlungspflichtig bestellen, ja, um für den Nutzer Klarheit zu schaffen. Erst durch den Klick auf den Button wird dieser Vertrag abgeschlossen und damit rechtsgültig. Ja, eine Entwicklung der folgenden Wochen, da haben auch die Verbraucherzentralen wohl die Erfahrung gemacht, wie man ja nachlesen konnte, dass es einen deutlichen Rückgang von Beschwerden gab bezüglich dieser sogenannten Abo-Fallen. Und mittlerweile macht man die Erfahrung, dass einige unseriöse Anbieter leider wieder auf die alte Masche einsteigen.
Abo-Fallen sind vermutlich ein neueres Phänomen in Ihrer Arbeit, was sich in den vergangenen Jahren in Ihrer Arbeit als Schuldnerberaterin noch so geändert hat. Darüber sprechen wir gleich weiter.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebensfragen mit Katrin Schreiber.
Was tun, wenn man in der Schuldenfalle steckt? Darüber haben wir in den vergangenen 2 Stunden von Einfach Leben gesprochen. Frau Oppermann-Schramm, Sie machen seit 18 Jahren Schuldnerberatung. Was hat sich denn in den letzten Jahren in Ihrer Arbeit verändert?
Die Arbeit hat sich geändert. Die Arbeit in der Schuldner- und Insolvenzberatung wurde arbeitsintensiver. Die Beratungsfälle zunehmend komplexer. Wir arbeiten zunehmend mit Mehrfachproblematiken bei den Klienten. Es geht nicht nur um schlichte finanzielle Probleme und Schuldensanierung. Klienten haben oft Suchtprobleme, sind psychisch erkrankt, sind von Wohnungslosigkeit bedroht, haben Probleme in ihren Familien, mit ihrer Ehe, haben Erziehungsprobleme mit ihren Kindern. Ja, oft kommen die Menschen in die Schuldnerberatung, deren Existenz im Vorfeld nicht gesichert ist. Oft ist Schuldnerberatung die erste Anlaufstelle für die Vielfalt von Problemen und muss dann erstmal ein Clearing einleiten, um diese komplexen Fälle organisiert zu kriegen.
Aus welchen Bevölkerungs- und Altersgruppen kommen die Menschen denn zu Ihnen?
Die Menschen, die in die Schuldnerberatung kommen, stammen aus jeglichem gesellschaftlichen Kontext, von der Unterschicht bis zur Oberschicht quer durch. Ja, wir haben keine spezifischen Schwerpunkte. In der Öffentlichkeit gibt's vielleicht immer noch so eine gewisse Vorstellung von dass sich eher das gesellschaftliche Prekariat, so nenne ich es jetzt mal, also diejenigen, die ausufernd konsumieren und denen es an finanzieller Allgemeinbildung vorne und hinten mangelt, dann mal an die Schuldnerberatung wenden. Aber es gut, diese Schuldner gibt's natürlich auch, aber es ist eher ein geringer Anteil. Ja, es gibt die Immobilienschuldner, ja, diejenigen, die arbeitslos wurden, die krank wurden, die erwerbsunfähig wurden und die Rückzahlungsraten an die Bank von ihrer Eigentumswohnung nicht mehr leisten können. Diejenigen, die auf unseriöse Anlage- und Vermögensberater reingefallen sind, Schrottimmobilien gekauft haben, eigentlich vorhatten, sich mit diesem Kapitalanlageobjekt die Altersvorsorge aufzubessern. Ja. Auch die Rentner, ja, Altersrentner, Erwerbsunfähigkeitsrentner, die aufgrund der hohen Mietpreise im Raum München, und das ist immer wieder Thema bei uns in der Beratung, ihre Existenz nicht mehr decken können und sich verschulden mussten, um ihre, ja, um das Geld für ihre Lebenshaltung zu haben, bis es eben nicht mehr ging, ja. Die Frauen, vor allem die älteren Frauen, die jahrelang mit Kindererziehung beschäftigt waren und häusliche Arbeiten übernommen haben, getreu, naja, dem traditionellen Rollenklischee, und nun in Altersarmut leben, weil sie versäumt haben, ja, sich anderweitig einen finanziellen Rückhalt zu schaffen für ihr Alter, ja. Auch immer mehr Selbstständige, ja, selbstständige Handwerker zum Beispiel, die nach jahrzehntelanger Selbstständigkeit wegen der Billigkonkurrenz aus Osteuropa oder aus Asien auch zunehmend jetzt Konkurs anmelden müssen. Ne? Ja, das waren so ein paar Beispiele dafür.
Können Sie sich an Fälle erinnern, die bei Ihnen saßen in der Sprechstunde, wo Sie dachten, ich hätte jetzt nie gedacht, dass so eine Art Mensch mal vor mir sitzt?
Ja, durchaus. Ältere Klienten, die wirklich ihr gesamtes Vermögen verloren haben und jetzt, also das Vermögen, das auch Alterssicherung hätte sein sollen. Vermögen heißt dann nicht nur finanzielle Rücklagen, auch das eigene Haus, auch Eigentumswohnungen, die zusätzlich noch Alterssicherung waren und die aufgrund einer, ja, völlig falschen Anlage- und Vermögensberatung, also beraten wurden, unkalkulierbare Risiken eingingen und schließlich ihr gesamtes Vermögen auf diese Weise verloren haben, sodass sie jetzt im Alter dastehen und auf ergänzende Grundsicherung vom Staat angewiesen sind.
Frau Oppermann-Schramm, so zum Abschluss unserer Talksendung, wenn ich merke, meine Finanzen geraten in Schieflage, mein Konto kommt dauerhaft nicht aus dem Minus, gibt es so etwas wie eine 3-Punkte-To-Do-Liste? Wie komme ich wieder aus der Schuldenfalle?
Ja, durchaus. Erste Empfehlung, wirklich einen Haushaltsplan oder ein Haushaltsbuch führen. Dezidiert alle Einnahmen eintragen, Ausgaben natürlich genauso. Ja, genau auflisten, was gebe ich, welchen Betrag gebe ich wofür aus. Ja, vielleicht auch die Ausgaben mit Datum versehen, die Kassenbons dazu heften, um da einen Überblick zu erhalten. Einsparungen wirklich planen. Ja, planen und festlegen. Wo spare ich ein? Wo ist es möglich? Wo lege ich mir einfach freiwillig Sparmaßnahmen auf, weil ich merke, ich komme mit meinem Budget nicht mehr zurecht. Ich rutsche in eine Überschuldung rein. die Einsparungen wirklich auch umsetzen. Ja, also da geht es wirklich um die eigene Konsequenz und um die eigene Disziplin, dann diese Einsparungen dann auch wirklich einzuhalten. Ja, und vor allem in solchen Situationen, wo das Geld wirklich knapp ist, wo der Dispo schon beansprucht ist, wo man vielleicht doch noch gerne dieses und jenes kaufen möchte oder denkt, kaufen zu müssen, wirklich Kredit angeboten, die dann von den Banken gerade zu solchen Zeiten gerne reinflattern, diesen Kreditangeboten wirklich widerstehen. Ne? Es ist Strategie vor allem bestimmter Banken, wo die Kunden ans Dispo-Limit geraten, dann auf der Stelle mehrere Kreditangebote zu schicken, die dann so lauten, und wenn Sie ein Problem mit Ihrem Dispo haben und wenn Sie sich weitere Wünsche erfüllen möchten, gerne ermöglichen wir Ihnen einen entsprechenden Ratenkredit, um sich Ihre Wünsche erfüllen zu können.
Also drei Punkte, die man beachten kann, wenn das Konto in Schieflage gerät. Und natürlich kann man sich auch immer an eine Schuldnerberatung wenden, unter anderem bei Ihnen, bei der Caritas. Frau Oppermann-Schramm, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch heute hier im Studio.
Danke auch.
Das war Einfach Leben zum Thema Am Limit. Immer mehr Deutsche stecken in der Schuldenfalle. Zu Gast im Studio war Birgit Oppermann-Schramm von der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas. Falls Sie Teile der Sendung verpasst haben oder die ganze Sendung noch einmal nachhören wollen, können Sie das im Internet unter münchner-kirchenradio.de. Und wenn Sie Fragen haben zu Partnerschaft, Erziehung und Verbraucherthemen, schreiben Sie uns und wir geben Ihre Fragen an unsere Experten weiter. Per E-Mail an einfach-leben@münchner-kirchenradio.de. Ich danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Schreiber. Machen Sie es gut.